Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem Zelo-Gründer René Reinsberg. René gehört zu einem der erfolgreichsten Deutschen im Silicon Valley. Nach einem Studium an der WAU und dann am MIT gründete er Loku und verkaufte die Firma für angeblich 70 Millionen Dollar an den Webseiten-Service GoDaddy. Seit 4 Jahren arbeitet René jetzt an einem neuen großen Krypto-Projekt, der Digitalwährung Zelo. Dort ist zum Beispiel der prominente VC Andreessen Horowitz eingestiegen und kürzlich hat sich die Deutsche Telekom beteiligt. Das Team um René Reinsberg hat die Digitalwährung entwickelt, mit der zum Beispiel unkompliziert Geld zwischen Ländern hin und her überwiesen werden kann. Mit Facebook hat Zelo einen großen Konkurrenten, doch das soziale Netzwerk musste zuletzt mit dem Projekt Diem einige Rückschläge wegstecken. Was Reinsberg mit Zelo anders macht, über die ersten konkreten Anwendungen und wie er mit Zentralbanken zusammenarbeiten will, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Viel Spaß damit! Hallo René, herzlich willkommen.
Hallo Kaspar, freut mich hier zu sein.
Wo erreiche ich dich zurzeit? Bist du gerade in San Francisco oder?
Genau, ja, so. Jetzt sieht es so aus, als ob wir jetzt dem Ende der Pandemic entgegengehen und wir haben gerade jetzt die erste große Konferenz in Miami, die wieder in Person sein wird für die Blockchain-Community und ich freue mich auch schon wieder bald in Deutschland zu sein.
Was haben die Leute eigentlich mit Miami? So, das wird jetzt ja super, super gehypt, oder? Sehe ich dauernd auf Twitter und Instagram die ganzen Leute, die jetzt irgendwie hingezogen sind.
Genau, ja, da gab es eine Welle von Leuten, die aus der Bay Area nach Miami gezogen sind und jetzt heftig für Miami werben. Und der Bürgermeister dort ist auch also sehr, sehr tech-freundlich und viel auf Social Media und deswegen ist das so ein bisschen im Gespräch. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich ein bisschen schwer vorzustellen, in Miami zu arbeiten. Ja, immer schönes Wetter, der Strand gleich da. Ich glaube, das wäre, glaube ich, schwierig, dort was Großes aufzubauen. Aber
was ist das Hauptargument? Ist das in der Steuererleichterung wie so oft? Oder,
Nein, ich glaube, das ist einfach, es gibt immer wieder so Bewegungen. Ich glaube einfach auch an anderen Orten ein Tech-Ecosystem aufzuziehen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt einfach mal, heute ist es Miami, dann ist es Austin und es gibt ja auch, also Fuchs zum Beispiel in Boston gibt es ein starkes Ecosystem um MIT und Harvard und die anderen Universitäten herum. In New York gab es einen starken Anstieg von Startups, also ich glaube, das ist auch mittlerweile schon so, dass du auch in anderen Orten in den USA starke Startup-Ecosystems hast. Aber ich sehe es eher so durch die globale, View. Und wenn ich zum Beispiel schaue, wie jetzt Berlin gewachsen ist in den letzten Jahren, finde ich das zum Beispiel deutlich stärker, ja, so als Counterpunkt, ja, wo ich wirklich sehe, dass Leute aus aller Welt nach Berlin ziehen, um dort was zu gründen, ja, und ich glaube, diesen Pull-Effekt, den hat eigentlich außer dem Valley eigentlich kein anderer Ort, meiner Meinung nach. Vielleicht noch so ein bisschen in Israel, ja, so Tel Aviv ist auch sehr, sehr stark auf dem Bereich in Asien, gibt es ein paar Hubs auch, aber ich glaube so, das ist, klar, momentan viel Talk about Miami, aber ich denke, das wird sich auch wieder normalisieren.
Okay, das heißt, du hast noch nicht überlegt, da hinzuziehen.
Das ist eigentlich sehr gutes Marketing und ich glaube, es ist natürlich super, wenn auch dann Miami mehr Startups hat und also umso mehr Activity, umso besser, ja, aber nein, keine Pläne, da hinzuziehen.
Sehr gut. Bevor wir jetzt gleich in das Krypto-Blockchain-Thema eintauchen, würde mich vorab mal noch eine andere Sache ein bisschen zu deiner Laufbahn interessieren. Und zwar habe ich zur Vorbereitung einen Podcast mit dir gehört. Und deine Geschichte, das hört sich, wenn du das erzählst, hört sich das irgendwie so linear und einfach an. So vom Schulladen der Eltern in Cottbus, dann Studium an der WAU, dann MIT. Dann dein Startup gegründet, Loku, und für 70 Millionen verkauft. Wie siehst du das im Rückblick? Das war ja in den Jahren, in denen es passiert ist, wahrscheinlich nicht so einfach, wie es dann sich anhört, wenn man es in einer Viertelstunde nacherzählt.
Ja, eigentlich ganz lustig. Ja, also ich glaube, ich habe das nicht wirklich geplant, sondern war, glaube ich, einfach in verschiedenen Punkten bereit, ein Risiko einzugehen und zu sagen, oh, hier ist eine spannende, ein spannender Pfad, ein spannender Weg und vielleicht eine Gelegenheit, an was zu arbeiten, was mich persönlich voranbringen kann und was irgendwo auch längerfristig nicht nur für mich so als Lernerfahrung gut ist, aber auch ja auf Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Und ich glaube, das ist, wenn ich jetzt zurückgucke, habe ich, glaube ich, so das viel Glück gehabt, einfach ja zur richtigen Zeit irgendwie in den richtigen Orten zu sein. Und da gibt es dann sicherlich auch auf dem Weg Punkte, die jetzt da nicht in so einem Bio gehighlightet sind, ja, die dann Rückschläge waren und die vielleicht dann weniger oft betrachtet werden oder herausgehoben werden. Aber ich glaube,
was war das denn so bei dir?
Ja, du, es gibt als Entrepreneur bist du eigentlich immer so mit dem Rücken zur Wand irgendwo und ja, und jeden Tag kannst der ja machst du dir Sorgen, ob du noch die Payroll bezahlen kannst nächsten Monat und selbst also auch Monate vor der Akquisition zum Beispiel von GoDaddy war das für Loku auch eine harte Zeit, ja, wo es nicht klar war, ob wir in der Lage sein würden, die nächste Finanzierungsrunde aufzunehmen, das Unternehmen weiter zu wachsen, ja, weitere Entwicklungen des Produktes und so weiter. Also ich glaube, es gibt da im Nachhinein ist es immer schön, man guckt sich dann diese Geschichten an und sagt, oh wow, das ist ja alles wirklich dieser einfache Weg, aber was man, glaube ich, da nicht sieht, ist einfach so der tägliche Schweiß und die Arbeit und die Misserfolge und die Failures, sage ich mal, die oft auch eigentlich die wahren Punkte des Wachstums sind. Ja, also ich glaube, ich habe aus meinen Fehlern und den Misserfolgen irgendwo wahrscheinlich mehr gelernt als aus den Erfolgen. Ja, und im Großen und Ganzen eine Sache, die, glaube ich, für mich dabei am wichtigsten so als Takeaway ist, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt oder selbst nicht, auch wenn man erfolgreich ist, nicht irgendwie einbildet, dass man alle Antworten hat und den Weg zum Erfolg kennt, sondern auch selbst wenn man Erfolg hat, dann irgendwo auch nüchtern bleibt und sagt, look, ja, vielleicht war es auch ein bisschen Glück, was hier zum Teil dann mal geholfen hat. Und wenn man sich wirklich darauf fokussiert, richtige Probleme zu lösen und Produkte zu bauen, die richtigen Leuten in der richtigen Welt irgendwie helfen, was einfacher zu machen, dann längerfristig normalerweise führt das zum Erfolg. Ja, das ist so das Grundprinzip. Mhm.
Schon im Schulladen deiner Eltern gab es ja die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Fintech. Das musst du noch mal ein bisschen erklären, was das da damals, glaube ich, kurz nach deiner Schulzeit, was da passiert ist.
Ja, auf jeden Fall. Das, was interessant daran an der Geschichte ist, ist, dass in den 90er Jahren gab es ja natürlich richtig große Änderungen. Also wir lebten im Osten und schon mal allein die Wiedervereinigung und jetzt der Wechsel in die Marktwirtschaft, ja, was für meine Eltern natürlich komplettes Neuland war, das war natürlich eine enorme Umstellung. Aber dann hast du ja auch Ende der 90er dann die Einführung des Euros, ja, und für kleine Unternehmen, für ja, Schulladen zum Beispiel, dann plötzlich da in zwei Währungen parallel arbeiten zu müssen, allein das schafft natürlich eine riesige Komplexität und hat mir irgendwo auch einen Einblick gegeben, dass ja so die ja, auf Englisch würde man sagen, so User Experience eigentlich sehr wichtig ist. Ne? Also wie kann man Produkte, Interfaces so gestalten, dass sie diese Komplexität, die da vielleicht dahinter passieren muss, wirklich abstrahiert und es dem Benutzer am Ende des Tages einfach macht, ja, einen Schuh zu kaufen. Ja, es sollte nicht ja am Ende des Schuhkaufs dann eine halbe Stunde die Transaktion, ja, die komplizierte Transaktion, diesen ganzen Schuhkauf, sage ich mal, überschatten. Und ich glaube, das ist heute mit Krypto ja nicht anders. Ja, also wir reden immer viel von dem von so dem Promise, die diese Technologie hat, aber am Ende des Tages ist es bisher sehr schwierig gewesen für normale Menschen wirklich von dieser Technologie zu die Technologie zu benutzen und wirklich eigentlich überhaupt sich damit die Barrier ist einfach bisher viel zu groß gewesen. Und das war also auch so ein bisschen der Startpunkt für Seller, wo wir gesagt haben, okay, wir sehen, dass es ist hier einen ganz klaren Shift geben wird in den nächsten Jahren. Und man ist mal schwierig abzuschätzen, wie schnell das geht, aber es war relativ schnell klar, dass diese Technologie massive Änderungen in der Finanzwelt mit sich bringen würde. Ja, und es ist ja jetzt auch schon zum Teil kann man das sehen und die Debatten gerade durch Libra Diem, die ausgelöst wurden um digitale Währungen und dann auch mittlerweile Zentralbankwährungen, die zunehmend sich mit der digitalen Zukunft, sag ich mal, beschäftigen und überlegen, wie das zusammenpassen könnte. Da wurde uns relativ schnell klar, dass es eins der Hauptprobleme dabei sein wird, das Leuten zugänglich zu machen. Ja, und eigentlich die Messlatte ist es am Ende des Tages einfacher zu benutzen, als das wir heute benutzen. Weil dann, wenn das der Fall ist, dann kommen die ganzen anderen Benefits wirklich zum Vorschein. Aber wenn die Hürde einfach zu hoch ist, dann ist es relativ schwierig, da den technologischen Wechsel zu vollziehen.
Mhm. Genau, bevor wir jetzt darüber sprechen, noch kurz die Frage, was konnte man jetzt mit der Software, die du damals da entwickelt hast im Schulladen, was konnte man damit machen?
Genau, das war, kann man sich so vorstellen, wie was heute vielleicht so am ähnlichsten so ein Square, so Point of Sale System ist. Ja, also du hast ein Kassenwarenwirtschaftssystem, um Bezahlung entgegenzunehmen, um Inventur zu machen und Kundenmanagement, die ganzen, Bausteine so eines Warenwirtschaftssystems für kleine Geschäfte, genau.
Und hat das ganz gut funktioniert?
Ja, du, das war halt komplett anders, als man das jetzt vielleicht im Valley irgendwie aufgezogen hätte, ohne Venture-Kapital, ohne irgendwie crazy Growth-Path, sondern das war wirklich, ich habe sowohl die Software geschrieben, als auch Support gemacht und die Abrechnung am Ende des Monatsende. Ja, also das war eigentlich, für mich habe ich da super viel gelernt, einfach auch so holistisch ein Unternehmen, ein Startup zu verstehen, aber witzigerweise auch profitabel, aber halt ein ganz anderer Pfad als heutzutage man sich das als scalable Entrepreneurship so vorstellen würde. Und hat halt geholfen, während der Uni ein bisschen auch ein kleines Einkommen zu bereiten. Aber ich glaube, wichtiger als das war wirklich die Erfahrung für mich und auch das Gefühl als Entrepreneur in Kontrolle zu sein über wohin die Firma geht. Und das war eine Sache, die ich dann auch später immer wieder gesucht habe.
Du hast Celo schon angesprochen. Das ist das Projekt, was du mit Mitgründern 2017 gestartet hast. Was hat damals den Anstoß gegeben? Und vielleicht für die, die es nicht kennen, kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
Apropos, ja, genau. Übergreifend vielleicht, also Celo ist eine Blockchain, also so Leute sind wahrscheinlich mit Ethereum, haben das vielleicht mal gehört, also so ähnlich kann man sich das vorstellen, mit ein paar wichtigen Unterschieden. Also generell die Mission von Celo ist, Bedingungen für finanziellen Wohlstand für alle zu schaffen, und es ist eine offene Blockchain-Plattform, das heißt, jeder, der zum Beispiel von der Infrastrukturseite daran teilnehmen möchte oder darauf bauen will und die Infrastruktur benutzen will, kann das tun. Also das ist ein starker Unterschied zu vielen heutigen Technologien, ja, die natürlich viel abgeschlossener sind, und generell eine Sache, die in dem Blockchain-Bereich sehr interessant ist, weil es einfach Innovationen viel schneller auch fördert. Und sind heute schon hunderte von Organisationen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, daran beteiligt, Cello zu unterstützen, wachsen zu lassen. Als Überblick, und ich merke es gar nicht, als ich es auf Deutsch mache, ich gebe den Pitch nicht oft auf Deutsch, von daher, wenn es ein bisschen holprig ist, entschuldige ich mich dafür, aber genauso das
bei dir, bei dir ist das Englisch erlaubt, ja?
Ja, gut. Es ist auch schwierig, weil es gibt oft für auch so viele von den Worten gibt es auch gar nicht, glaube ich, so die deutschen Pendants bisher. Aber gut, ja, ich versuche es einfach mal, und wenn ich nur wieder mal ein englisches Wort reinhaue, bitte ich das zu entschuldigen. Aber genau, also eins der Grundkonzepte ist, was wir früher gesehen haben und gesagt, okay, das muss auf Mobiltelefon funktionieren. Ja, also wenn wirklich das Ziel ist, dieser Technologie, das allen zugänglich zu machen, dann es gibt 6 Milliarden Smartphone-Mobilfunk-Subscribers in der Welt. Viele von denen haben logischerweise keinen normalen Computer. Das heißt, wenn wir eine Technologie wollen, die allen helfen kann, dann muss das auch auf jeden Fall auf einem Mobiltelefon zugänglich sein. Und zugänglich nicht nur durch so einen zentralen Gateway, wie zum Beispiel eine Börse wie Coinbase oder so, sondern direkt auch also trustless sozusagen, ohne Mittelmann. Das kann ich später auch noch ein bisschen mehr erklären. Die Benutzerfreundlichkeit steht stark im Vordergrund. Also jeder, der jetzt vielleicht mal Bitcoin oder Ethereum was mitgemacht hat, kennt Public Keys, und ja, es ist kompliziert, da immer das zu checken und was zu senden. Und da haben wir von Anfang an nach Lösungen gesucht, um das wirklich eigentlich zu abstrahieren und das Interface viel einfacher zu machen. Und so kann man zum Beispiel Cello auf Basis von Mobiltelefonnummern benutzen. Ich kann dir, Kasper, jetzt ein Payment schicken, einfach auf Basis deiner Nummer. Und wenn du auch noch Cello nicht hast, kannst du das einfach verifizieren und dann schnell Zugang zu dem Geld haben. Es hat schnelle Transaktionen, weniger als 5 Sekunden. Es ist günstig, also kostet weniger als ein Cent, Transaktionen zu schicken. Und was momentan natürlich auch eine starke Debatte ist, gerade auch durch die Diskussion mit Elon Musk und Bitcoin, es ist umweltfreundlich, also es ist CO2-negativ als einzige Blockchain, was bei uns von Anfang an ein wichtiger Faktor war, und jetzt
gerade. Weil ihr Zertifikate kauft, oder?
Das ist ein Punkt davon, aber es gibt, wenn man sich jetzt längerfristig überlegt, wie diese digitalen Währungen strukturiert sind, gibt es da noch ein paar interessante Punkte, um noch deutlich weiterzugehen. Und also als ein Beispiel gebe ich dir da zum Beispiel, wir haben auf der Plattform digitale Währungen, die zum Beispiel an den Euro und den Dollar gebunden sind, also ein Zello-Euro, der also 1:1 zu dem Euro sich bewegt, genau, Stablecoins. Und die im Falle von Cello durch einen Korb von digitalen Assets auch gebackt sind. Also du kannst dir vorstellen, wie so eine in der alten Welt, sage ich mal, so eine Zentralbankreserve. Und jetzt stell dir vor, dass in dieser Zentralbankreserve nicht irgendwie einfach Dollars und Gold drin sind, sondern zum Beispiel Zertifikate, die Regenwald oder einfach generell so Natural Assets abbilden. Und damit kann man dann, sage ich mal, nochmal ein Stück weitergehen von der Umweltfreundlichkeit und sagen, wir haben jetzt Währungen, die quasi durch Natural Assets gebackt sind und damit diese Natural Assets beschützen. Ja, also du hast dann quasi eine Möglichkeit geschaffen, die Währung selbst, und umso mehr die Währung benutzt wird, sage ich mal, dem der Natur damit. Jetzt kommt mein Deutsch. Aber ich glaube, du verstehst, wie ich damit hingehe. Also du hast die Möglichkeit, diese Natural Asset backed Currencies zu kreieren, die dann auch, sage ich mal, den Erhalt des Regenwalds zum Beispiel fördern. Hm.
Es gibt ja mit Valora, das habt ihr Anfang des Jahres gestartet, auch eine App, wo man mal richtig ein anschauliches Projekt hat. Das ist eine App, mit der Menschen quasi zwischen Ländergrenzen Geld hin und her schicken können, also der Remittance-Markt. Wie läuft da die Startphase? Wie ist das angelaufen?
Ja, Valora ist sehr interessant. Wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollen eine App, eine Wallet, die wirklich den, also die Funktionalität der Plattform verdeutlichen kann. Und ja, genau, wie du es gesagt hast, wir haben es Anfang des Jahres im Februar gelauncht und haben jetzt schon über 200.000 Benutzer in über 100 Ländern. Leute, die ja zum Beispiel auch also Payments, also Zahlungen schicken oder wir haben auch in der App direkt Funktionalität, um zum Beispiel bei Netflix oder Amazon zu bezahlen, was in vielen Ländern gar nicht so einfach ist, weil man dann zum Beispiel eine US-Kreditkarte bräuchte oder so. Und da gibt's jetzt schon sehr interessante Use Cases und es gibt auch Communities zum Beispiel in Ländern wie Brasilien, die wo also ganze Gemeinden Valora benutzen und lokale Supermärkte zum Beispiel also Valora akzeptieren und Promotionen auch haben, damit Leute mit Valora bezahlen. Grameen Foundation hat zum Beispiel ein Covid, auch so ein Cash Relief Programm in den Philippinen gemacht mit Valora, um Leuten schnell direkt auf das Mobiltelefon Geld zu geben. Und das konnten sie dann benutzen, um zum Beispiel Sachen im Internet zu bestellen oder auch lokal damit zu bezahlen. Ich glaube, in Uganda ist Valora mittlerweile sogar die Nummer 1 Payments App, sogar noch vor PayPal und den Mobile Money Apps dort. Also ist für uns einfach schon sagen, sehr überraschend, wie schnell die Kundenbasis dort angestiegen ist. Und was Valora halt einerseits ist es dieses Peer-to-Peer-Payments App, aber andererseits ist es auch, sage ich mal, ein Fenster in diese neue Welt. Ja, also man kann dann, wenn man Valora hat, auch alle anderen Applikationen, die auf Zello gebaut werden, benutzen. Zum Beispiel haben wir da jetzt ein jetzt wird's wirklich schwierig mit dem Deutsch. Also, basically a Money Market Protocol. Also das ist die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Bitcoin oder Celo, das ist unser Plattform-Token, den will ich jetzt nicht verkaufen, aber ich will es als Kollateral benutzen, um einen Kredit aufzunehmen.
Als Sicherheit.
Ja? Genau. Und kann dort innerhalb von 15 Sekunden quasi diese Transaktion vollenden und habe dann direkt in Valora, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen, weil ich nehme $1,000 ja, von Bitcoin oder Celo in Mula und hinterlege es als Sicherheit und habe dann innerhalb von 10 Sekunden sagen wir mal 750, 500 Celo Dollar oder Celo Euro in meiner Valora Wallet, kann die benutzen, um zum Beispiel mein Business zu starten oder einen Kauf zu machen. Ja. Und das ist alles basierend auf quasi einem dezentralen, auch wieder Peer-to-Peer-Markt. Also es gibt Leute, die einerseits auf der einen Seite dann halt Kapital dafür zur Verfügung stellen und andere, die das dann, die das brauchen. Ja. Und das ist wirklich, wenn man das sieht, wie man plötzlich dann einen globalen Kreditmarkt hat, ja, der auch abgesichert logischerweise durch das durch die hinterlegten Sicherheiten dann programmatisch arbeitet, ist Wahnsinn, ja, weil es plötzlich auch Leuten in zum Beispiel Ländern oder Regionen, wo es überhaupt keinen Zugang zu Kredit momentan gibt, es möglich macht, zum Beispiel ein Business zu starten. Und von daher ist Valora dann als Wallet, sage ich mal sozusagen, diese Schnittstelle für all diese anderen Anwendungen.
Wie kommt das Geld in das System und aus dem System wieder raus? Also wenn ich mir jetzt einen Kredit geholt habe oder wenn ich Geld in das System bringen will, um dann das irgendwo hinzuschicken?
Genau. Das ist, also bisher ist das für Krypto, glaube ich, so eine der größten Hürden gewesen, weil du heutzutage immer noch, also hauptsächlich auf Börsen angewiesen bist, um Krypto zu bekommen und zu verkaufen. Aber es gibt da direkt in unserem Ökosystem auch verschiedene Firmen, die direkt, sage ich mal, Brücken bauen zwischen Celo Euro, Celo Dollar und dann Systemen in der realen Welt. Und das kann zum Beispiel Mobile Money Systeme sein, wie zum Beispiel in Kenia haben 90 oder mehr als 90% der Bevölkerung M-Pesa. Haben M-Pesa, genau. Und da gibt es mittlerweile mehrere Firmen, bei uns im Ökosystem, die dann das erlauben, via also Schnittstelle, API, von Zello Dollars zu M-Pesa oder Zello Euros zu M-Pesa zu gehen. Mhm. Und das gibt's in ganz vielen Märkten und so, dass du eigentlich, und das ist, glaube ich, also momentan ist es eines der größten Fokuspunkte, weil du willst eigentlich in der Lage sein, in jedem Land einfach über Banktransfer oder Debit oder Kreditkarte oder halt Mobile Money und zu geringen Kosten in diese digitale Welt ein- und auszucashen. Hm.
Heißt das, dass ihr plant, dann in, keine Ahnung, 5-6 Jahren jemanden wie TransferWise oder MoneyGram praktisch abzulösen?
Ich glaube, ja, es ist interessant. Ich glaube, es ist weniger ablösen, sondern auch den Firmen helfen, effizienter zu arbeiten. Also wir haben jetzt schon, gibt es einige, die daran, also auch in dem Bereich, ohne jetzt konkret Namen zu nennen, die an solchen Anwendungen arbeiten, auf Zello-Infrastruktur basiert. Ja, und ich glaube, ich sehe Zello wirklich so als neue Finanzinfrastruktur. Was bedeutet das? Klar, also zum einen hast du viele neue Firmen, die jetzt da neue Anwendungen drauf bauen. Und wenn wir haben jetzt gerade mal eine Liste zusammen gemacht, es gibt also über 1000 Teams und auch große Firmen, dann so zum Beispiel Deutsche Telekom zähle ich da auch mit, ja, die jetzt dann in unserem Ökosystem aktiv sind und irgendwie Zello integrieren oder was auf Zello bauen. Aber es gibt dann halt auch eine große Chance für existierende Finanzdienstleister zu sagen, okay, wenn ich zum Beispiel aktiv bin in Cross-Border Payments, wie kann ich so eine Plattform wie Zello benutzen, um halt mein Business effizienter zu fahren? Oder ist es vielleicht eine Möglichkeit, neue Services anzubieten? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt zum Beispiel in MoneyGram, Western Union, die ja auch wirklich überall in der Welt dann auch Storefronts haben, also Geschäfte, wo jemand reingehen kann und Geld tauschen kann, dort zum Beispiel in der Lage wären, ganz neue Finanzdienstleistungen anzubieten. Und ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, für viele von diesen Unternehmen auch ein bisschen umzudenken und zu sagen, okay, wie kann ich, sage ich mal, diese neuen Finanzprotokolle nutzen, um meinen Kunden bessere Services zu bieten und das Grundgeschäft vielleicht effizienter und kostengünstiger zu gestalten.
Ich meine, euer Pitch ist ja vor allem, dass ihr die Gebühren gering haltet, unter anderem. Und da würden die sich ja die Marge total kaputt machen, oder? Also ist die Frage, also sind die offen für sowas oder sagen die, nee, das funktioniert ja im Moment noch gut und warum sollten wir dann etwas machen, wofür wir nicht mehr die Gebühren verlangen können?
Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Geschäftsmodells. Ja, ich glaube, man kann, klar, wenn jemand $100 von Deutschland nach Ungarn schickt oder von den USA nach Mexiko, ja, dann klar, kann ich heute, wenn ich einer von den Service Providern in dem Bereich bin, wenn es halt keine Konkurrenz gibt, kann ich vielleicht dort $10 Gebühren abschöpfen, ja. Nun ist die Frage, ist das beste Geschäftsmodell oder ist es zu sagen, hey, ich mache hier 1 Cent Gebühren, aber biete jetzt an beiden Enden den Kunden andere Dienstleistungsfinanzprodukte an, die am Ende des Tages viel mehr Wert auch dem Kunden schaffen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Umdenken, was jetzt auch passieren kann. Und es ist nicht unbedingt auch der Transfer selbst ist ja auch in vielen Fällen nicht der Kostenpunkt, sondern es ist dann die Liquidität in den lokalen Währungen. Also da ist ja auch jetzt die Chance, zum Beispiel für viele von diesen Unternehmen zu sagen, okay, bisher haben wir uns darauf spezialisiert, jemand, wenn er hier reinkommt, die $100 zu geben, die geschickt wurden. Jetzt kann man vielleicht sagen, okay, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, einen Kredit anzubieten, ja. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ich glaube, da wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren vieles ändern, weil einfach wir komplett neue Möglichkeiten haben durch diese dezentralen Finanzprotokolle.
Wie genau verdient ihr da dran? Also ihr kriegt diesen einen Cent, kriegt ihr dann sozusagen als Zelo in der Zelo-Währung ausgezahlt?
Nee, das Geschäftsmodell von diesen Protokollen ist eigentlich viel einfacher. Also es ist gar nicht mal jetzt diese Transaktionsgebühr, die geht an die Validators, die diese Transaktionen quasi verarbeiten. Das Geschäftsmodell ist, dass du den Token Cello selbst hast, ja, den, sage ich, jeder, der auf der Plattform aktiv ist oder was baut, auch selbst hält. Und umso mehr die Plattform benutzt wird, umso mehr auch Cello-Währungen im Umlauf sind, umso wertvoller wird dieser Token. Weil dieser Token auch erlaubt, zum Beispiel Entscheidungen über die Zukunft des Protokolls mitzubestimmen. Ja, also Cello hat dieses On-Chain-Governance-System, und wenn jetzt zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden über, okay, also ein ganz einfaches Beispiel ist, ursprünglich war dieser Token, nannte sich Marcello Gold, und dann hat die Community gesagt, okay, das ist ein bisschen verwirrend, weil es ja eigentlich nicht an Gold geknüpft ist, lass uns den einfach Cello nennen. Das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber das wurde dann über ein Online-Verfahren, in dem alle Cello-Holder mit auch gewotet haben, wurde das dann entschieden, das umzubenennen. Und solche Entscheidungen, die normalerweise in der normalen Firma, ja, da würde es dann irgendwie vielleicht ein Gremium geben und irgendwo, vielleicht würde es an das Board gehen oder so, ja, aber hier ist das alles dezentral durch die Gemeinschaft aller der, die diesen Token halten, entschieden. Und umso mehr logischerweise auf dieser Plattform gebaut wird, umso mehr Volumen, Zahlungsvolumen durch die Plattform geht, umso wichtiger ist das natürlich, die Leute, die Plattform benutzen, dann auch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, wie die Zukunft des Protokolls ist. Ja. Und da hat zum Beispiel jetzt auch einer der Gründe, warum jetzt jemand wie Deutsche Telekom Cello auch selbst kaufen würde. Es ist das erste Mal, dass auch jetzt ein großes Unternehmen ein Token gekauft hat und das announced hat. Also es gab natürlich schon Beispiele mit Bitcoin, ja, also Tesla und Square sind da bekannte Beispiele, aber
IOTA auch, oder?
Ach so, wusste ich gar nicht, ja, interessant. Aber das war wirklich so mit Cello das erste Mal ein Beispiel, wo man gesehen hat, okay, hier ist eine Firma, die dann auch das Protokoll selbst benutzen will und dafür und dann auch mitbestimmen will, wie das Protokoll sich weiterentwickelt.
Du hast ja gerade schon das Facebook-Projekt Libra, was heute DM heißt, angesprochen, eine Digitalwährung, die ja auch eine Art Konkurrent von euch ist, würde ich mal sagen. Und die hat sich jetzt gerade in die USA zurückgezogen, also die Lizenzbeantragung in der Schweiz zurückgezogen. Da würde mich einfach mal deine Einschätzung interessieren. Ist das Projekt jetzt irgendwie wie tot oder wie siehst du das?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil es halt immer noch nicht gelauncht ist und sich das schon stark geändert hat von, sag ich mal, wo ist dem Startpunkt. Aber generell für mich, ich sehe das eigentlich als sehr, sehr positiv, weil es hat in vielen Orten, ja, und in vielen Gremien und auch in Zentralbanken wirklich eine Diskussion angestoßen über die Zukunft dieser digitalen Währung. Und wir haben natürlich einen anderen, also viel offeneren Ansatz und in gewisser Weise auch dadurch freundlicher und kollaborativer. Und gerade jetzt auch für uns zum Beispiel, wir sehen auch Cello als Infrastruktur, auf der zum Beispiel Zentralbanken ihre digitalen Währungen launchen können, als eigentlich die beste Plattform dafür. Und ich glaube, ohne Libra, ohne Diem, wie es jetzt heißt, wären das, glaube ich, viel schwierigere Diskussionen zum jetzigen Zeitpunkt zu führen, weil es einfach so weit weg sich anfühlen würde. Aber ich glaube, Libra hat dafür gesorgt, dass diese Diskussionen wirklich jetzt auch schon stattfinden und wir haben auch viele Gespräche mit Zentralbanken, die sich jetzt aktiv Gedanken machen, okay, wie könnte das aussehen, wie könnte das implementiert werden, was sind, sage ich mal, die B2B-Use-Cases, wie ist die Experience für einen Endbenutzer, in dem Land und was sind zum Beispiel auch die, wie ist die, wie ist, sage ich mal, die Möglichkeit, also Zentralbank, so also Geldpolitik anders zu gestalten, ja. Und ein Beispiel dafür, was sehr interessant ist, wenn man sich das anschaut, und jetzt gehen wir wahrscheinlich wirklich die deutschen Worte aus. Es gibt so dieses Konzept von Demerage. Also kann man sich so ein bisschen wie negative Zinsen vorstellen. Da gibt es, wenn man das mal googelt, zum Beispiel auf Wikipedia, gibt es einen interessanten Abschnitt über das Miracle von Wörgl, also so eine Stadt in Österreich, die während der großen Depression, also der Great Depression, da angefangen hat, dass also die Banknoten zu stempeln und damit zu, sage ich mal, Leute dazu bewegen, das Geld zu, also abzuwerten, Leute dazu zu bewegen, das Geld nicht zu horten, sondern auszugeben oder zu investieren. Und wenn man sich das überlegt, eigentlich als Konzept ist es sehr powerful, aber es wäre in der heutigen Finanzwelt unmöglich, Demerage auf zum Beispiel der Größe eines Euros oder eines Dollars zu implementieren als Zentralbank, um dadurch zum Beispiel Investitionen oder Konsum besser zu steuern. Mit digitalen Währungen, ja, also zum Beispiel Salo Dollar, Salo Euro, ist es als Feature auf der Salo-Plattform schon integriert, ist jetzt momentan nicht, es wurde auch dann durch On-Chain Governance könnte die Gemeinschaft entschließen, das anzustellen, ja. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagt, okay, es gibt viele Wege, die momentan als Zentralbank nicht möglich sind, in dieser digitalen Welt Zentralbankpolitik komplett neu zu gestalten und auch auf Tools zuzugreifen, die sich in der Vergangenheit in kleinen Experimenten bewährt haben. Und die vielleicht viel effektiver sind, als was heutzutage zur Verfügung steht. Und deshalb bin ich da eigentlich sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren auch große Zentralbanken sehen werden, die damit anfangen zu experimentieren. Und längerfristig...
Ich meine, in China gibt es ja die auch schon Experimente.
Genau, da passiert es jetzt schon. Ist auch unklar, wie weit voran... sage ich mal, das ist. Aber genau, das ist eigentlich für mich, also längerfristig ist das unvermeidbar, das kommt auf jeden Fall. Es ist halt nur eine Frage der Implementation und die Technologien sind halt immer noch relativ neu. Von daher denke ich, dauert das schon noch ein bisschen, wie das wirklich auch jetzt überall im großen Stil ausgerollt wird.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Zentralbanken dann tatsächlich auf Celo zurückgreifen?
Momentan ist es die beste Technologie dafür, ja, und es gibt dann auch verschiedene Möglichkeiten, das zu implementieren. Man kann auch, das würde vielleicht jetzt technologisch zu weit gehen, aber es gibt, glaube ich, ein ganzes Spektrum von Implementationsmöglichkeiten, die da zur Verfügung stehen. Gerade wenn man sich das jetzt wirklich aus Zentralbankperspektive wenn eins der Ziele ist, das auch wirklich der Bevölkerung zugänglich zu machen, dann kommst du eigentlich heutzutage um Celo nicht drumherum.
Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir in 18 Monaten nochmal und gucken dann, wie weit ihr seid. Genau, als letztes würde mich noch interessieren, wir nehmen jetzt hier am 20. Mai auf und haben ja aus Krypto-Perspektive sehr wilde Tage hinter uns. Der Bitcoin und Ethereum-Kurs sind in den letzten Tagen, sind die Kurse stark runtergegangen. Und ich glaube, euer Kurs ist ja hat auch ein bisschen gelitten. Inwiefern schaust du da drauf? Inwiefern lenkt das vielleicht auch vom Tagesgeschäft ab? Und wie wichtig ist das, dieser Kurs?
Ja, ist eine gute Frage. Also, na klar, ignoriert man das jetzt nicht total. Hat ja natürlich auch einen Einfluss. Zum Beispiel, wir haben aus der Celo Foundation ein Grant-Programm, das dann auch Grants gibt, die in Celo denominiert sind. Also das hat schon einen Einfluss auch auf die Community. Aber ich glaube, was gerade auch in der Celo-Gemeinschaft, was viele der Gründer und Leute sind sehr langfristig orientiert. Ja, und wenn man einmal in diesem Bereich eintaucht und wirklich eine, sage ich mal, 5 bis 10 Jahressicht nimmt, ist es eigentlich sind diese kurzfristigen Schwankungen, also ich sehe das relativ unemotional. Ja, also es ist, ich verfolge es jetzt nicht da im Minutentakt und es gibt auch Tage, Wochen, wo ich gar nicht, überhaupt nicht auf den Preis schaue. Und das ist eigentlich, ist eine Sache, wenn man davon überzeugt ist, dass die Technologie längerfristig Sinn macht, dann ist es relativ einfach über so einen 5 bis 10 Jahres Zeitraum eigentlich sehr bullish zu sein. Und dann sind diese kurzfristigen Schwankungen da eigentlich eher Nebensache.
Wie oft guckst du am Tag, an so einem durchschnittlichen Tag in deiner Krypto-App?
Witzigerweise, ja, eigentlich gar, also es sei denn, jemand sagt, hey, schau mal, was hier irgendwie los ist. Also ist jetzt nicht so der Impuls, das zu tun. Ist, glaube ich, vergleichbar, wenn man jetzt für eine Firma arbeitet, die am Aktienmarkt gelistet ist. Ja, ich weiß damals bei GoDaddy, nachdem GoDaddy unsere Firma gekauft hatte, die ersten Tage nach dem IPO, wir waren ja auch dann in New York an der Börse mit dabei, klar, dann schaut man schon, ach, wo ist heute der Kurs, aber nach ein paar Wochen ist es dann einfach okay, ja, das ist, wir wissen, wir haben hier ein Business, das gut läuft und diese kurzfristigen Schwankungen sind dann eigentlich eher Ablenkung, von daher dann, ja, stellt sich so eine gewisse Normalität ein, das ist hier ähnlich. Ja.
Alles klar, René. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Kasper, hat mich sehr gefreut.
Lass uns, keine Ahnung, in einem Jahr, anderthalb nochmal sprechen und dann gucken wir, ob das so eingetreten ist.
Auf jeden Fall, ja.
Wie du das beschrieben hast.
Super, danke für deine Zeit.
Vielen Dank, bis dann und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.